Herzlich willkommen bei Hausmann und Benecke. Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann, ich bin Thriller-Autorin. Mein Beruf, Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Unser heutiges Motiv heißt Grausamkeit und ich überwinde mich so ein bisschen, weil normalerweise ich schreibe nicht so ganz gerne grausam. Also heute haben wir es mit wirklich viel Blut zu tun, Marc. Also ich hoffe, du hast, dir ist das egal, ne?
Blut ist eine interessante Spur, ne? Wenn es auftrifft, kannst du den Auftreffwinkel bestimmen und wenn es auftropft, kannst du die Tropfhöhe bestimmen. Also es kann ganz interessant sein.
Also ich kann ja überhaupt kein Blut sehen. Ne? Ich gehe zwar Blut spenden, aber sobald ich das sehe, bin ich weg.
Jedenfalls, das heißt, du guckst nicht hin beim Blutspenden?
Kann ich nicht. Und sie müssen mich gleich flachlegen.
Ja, die weißt Ines, du? Das Ines, meine Frau auch. Wir waren gerade beim Weltblutspendetag zum Geburtstag dessen, der die Blutgruppen entdeckt hat. Der Kollege Landsteiner vor langer Zeit in der Charité in Berlin, da war ich der Schutzpatron dieser Veranstaltung und dann hat die Ines schon angekündigt, dass ihr wahrscheinlich später schlecht wird und so war es dann auch. Dann ist es später bisschen so, das weißt du, 10 Minuten später umgekippt.
Ja. Ich habe Ines so gerne. Ja. I can relate, boy. Wir sind heute in Kanada, genauer gesagt in Abbotsford, im Oktober 1995. Du musst dir vorstellen, es ist Nacht. Es ist so gegen 3, 4 Uhr. Und da wird ein junges Mädchen, Misty heißt sie, sie ist 16 Jahre alt, wird wach auf einer Wiese. Die liegt da und irgendetwas ist passiert. Die liegt da im nassen Gras, wird wach, merkt, es geht ihr nicht gut. Also ihr ist schwummerig, sie fühlt irgendwas Feuchtes an ihrem Kopf. Sie greift nach ihrem Kopf, merkt, da ist auch eine Delle in ihrem Schädel. Und da blitzt so eine Erinnerung auf. Was Silbernes, was im Mondlicht reflektiert. Missy denkt, ein Baseballschläger. Aber so richtig sind ihr die Zusammenhänge nicht klar. Was sie noch weiß, ist, dass sie mit ihrer Freundin Tanja gerade noch auf einer Geburtstagsfeier war. Und von dieser Geburtstagsfeier sind die beiden Mädchen auf dem Weg zu einer anderen Party gewesen. Und auf diesem Weg muss irgendwas passiert sein. Misty schaut sich jetzt so ein bisschen um. Wie gesagt, es ist dunkel, tiefste Nacht, schaut nach Tanja, aber kann Tanja nirgendwo entdecken. Also Misty mit ihrer Delle im Kopf und mit dem ganzen Blut merkt jetzt, also wenn ich jetzt diesem Gefühl, dass ich gerne schlafen möchte, nachgebe, dann werde ich sterben. Also irgendwie ist ihr das klar. Und sie berappelt jetzt so ihre letzten Kräfte und weiß, ich muss Hilfe holen. Ich muss vor allen Dingen auch rauskriegen, wo Tanja abgeblieben ist. Also rappelt sie sich auf, taumelt über diese Wiese und läuft immer weiter, bis sie tatsächlich schwerst verletzt das Krankenhaus von Abbotsford erreicht. Dem ersten Pfleger, ja, fällt sie quasi auch schon in die Arme und schafft es noch zu sagen, meine Freundin Tanja und der Mann mit dem Baseballschläger. Dann verliert sie das Bewusstsein und sie wird auch, schwebt in Lebensgefahr, sie wird sofort operiert. Das Krankenhaus alarmiert die Polizei und die Polizei erfährt, dass eben dieses Mädchen noch gesagt hat, jemand mit einem Baseballschläger und meine Freundin ist verschwunden. Die vermuten also sofort, es gibt noch ein zweites Opfer. Die Polizisten versuchen jetzt unter Hochdruck den Tatort zu ermitteln, weil, so hoffen sie, dort werden sie auch Tanja finden. Aber dadurch, dass Misty eben nicht mehr sagen konnte, ich komme übrigens von dieser und jener Wiese, ist das alles ein bisschen schwierig, zumal es hat geregnet. Also die rechnen sich jetzt auch gar nicht so viel Chancen aus, dass da irgendwo noch groß Blut zu finden ist, weil das muss wirklich ein Sturzregen gewesen sein. Mittlerweile wurden auch die Eltern der Mädchen verständigt und beide Paare bangen jetzt um das Leben ihrer Töchter. Und alle sind natürlich auch mega schockiert, weil eigentlich ist in Abbotsford, das ist zwar eine Stadt, aber du musst dir vorstellen, da werden immer noch so an den Haustüren Kekse verkauft und keiner schließt die Haustüren ab. Also es ist noch sehr, sehr viel Idyll dabei. Gegen 8 Uhr morgens, also gut 3 Stunden nachdem Misty im Krankenhaus aufgetaucht ist, erreicht ein Angler den etwa 15 Kilometer außerhalb der Stadt gelegenen Wedder River. Und dort sieht er sofort, wie der nackte Körper einer jungen Frau auf dem Wasser treibt und ruft die Polizei. Ja, und der sofortige Verdacht ist natürlich, dass es sich bei der Toten um Tanja, Mistys vermisste Freundin, handelt. Was die Ermittler sofort sehen, also nochmal, die Leiche ist quasi erst 3 Stunden alt, ja. Sie sehen sofort, dass der ganze Körper von Tanja massive Verletzungen aufweist und eine tiefe Bisswunde in der rechten Brust. Marc, eine Leiche im Wasser, was bedeutet das für meine Chance, Spuren zu finden?
Also zunächst mal, ob die im Wasser treibt, wage ich zu bezweifeln, weil die frischen Leichen noch untergehen. Also sie ist wahrscheinlich eher am Ufer irgendwie angespült gewesen oder lag am Ufer oder ist irgendwo hängen geblieben. Dann gibt es auch schon mal so Baumstämme, die ins Wasser ragen und dergleichen. Dass die Spuren, die äußerlich auf der Haut sind, sind natürlich häufig abgewaschen. Also Textilfasern von einer Person, die jetzt Kleidung anhatte und die sich übertragen hat oder Sperma, kommt drauf an, da kannst du Glück haben natürlich, je nachdem, wenn das in irgendwelchen Körperöffnungen ist, die vom Wasser nicht durchspült werden bei der toten Person. Speichel auf der Hautoberfläche würde wahrscheinlich auch abgewaschen werden. Hängt noch ein bisschen von der Bekleidung ab, also welche Sorte Bekleidung die Person hat, wenn sie nackt ist, ist das natürlich schwierig. Manchmal haben die noch Unterhosen an, die entkleideten Personen. Das gibt's auch manchmal, das sind aber dann meistens keine Sexualdelikte, sondern irgendwas im Substanzumfeld, Streit oder so, und dann wird die Hose nicht ausgezogen. In den Haaren könnte sich vielleicht noch mal was verfangen, wenn man Glück hat, zum Beispiel Pflanzenbestandteile, die auf einen bestimmten Tatort hinweisen. Haare könnten noch dran sein, wenn du Glück hast, dass zum Beispiel fremde Schamhaare in den Schamhaaren der betreffenden Person noch verfangen sind. Es ist schwierig mit Wasserleichen, aber vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie man das jetzt so denken könnte.
Behandle ich denn so eine Leiche anders als jetzt jemand, der in einer trockenen Umgebung aufgefunden wurde? Also mache ich da irgendwas anders?
Es kommt sehr darauf an, ob du die Leiche aus dem Wasser holen willst oder nicht. Ich bin jemand, der gerne erstmal die Leiche im Wasser untersucht. Die Kollegen und Kolleginnen aus der Rechtsmedizin nicht. Die sagen, wir möchten die Leiche gerne unter hellem Licht auf einem Tisch haben, wo wir sie gut drehen können, wo keine weiteren Umwelteinflüsse auf die Leiche einwirken. Und dann gucken wir da nach Stichen, Schüssen, Zeichen für Erhängen, Erdrosseln, Brand, Kälte, sonst irgendwas. Aber mich interessieren natürlich eher die Spuren, die da dran haften, und die können natürlich durch das Herausheben der Leiche aus dem Wasser leicht verloren gehen, weil wenn du jetzt eine triefnasse Leiche aus dem Wasser holst, zum Beispiel auf irgendein Ufer mit Sand oder Kies drauf ziehst, dann übertragen sich wieder Spuren, lösen sich Spuren, dann tust du es in einen Sack rein, wo möglicherweise sich alles vermischt, weil dann Feuchtigkeit da ist oder die Leiche in den Sack transportiert und bewegt wird. Also es hängt ein bisschen davon ab, wo du die Schwerpunkte der spurenkundlichen Untersuchung setzen möchtest. Häufig wird entschieden zu sagen, pass mal auf, die Spurenkunde lassen wir jetzt erstmal. Wir gucken jetzt erstmal, woran die Person überhaupt gestorben ist und wer das ist. Und wenn wir das haben, dann reden wir weiter. Ich würde es halt lieber umgekehrt machen. Es hängt also tatsächlich sehr von der, von der Gliederung und von dem Vertrauen, was die Teams vor Ort haben, ab.
Welche Rolle spielt denn so der Zeitfaktor? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie 3 Stunden jetzt tot ist. Also wenn ich so an Wasserleiche denke, ne, so in meiner Autorinnenfantasie, dann ist das immer was super Aufgeblähtes, nicht mehr so Schönes. Aber nach 3 Stunden ist ein Körper noch in Schuss oder wie ist das?
Ja, also nach 3 Stunden im Wasser, wenn das jetzt nicht brüllend heiß ist oder durch einen Tsunami jetzt viele Holzstücke im Wasser herumschwimmen oder eine Schiffsschraube die Leiche direkt zerstückelt hat oder sowas, was aber auch nicht besonders wahrscheinlich ist, weil die ja erst untergehen, die frischen Leichen. Da kommen die Schiffsschrauben dann häufig noch nicht oder eigentlich fast nie dran, dann hast du eigentlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Person hast, die durch einen Schlag, der nicht zu einer großen blutenden Wunde geführt hat, aber dann trotzdem verstorben ist, oder vielleicht auch nur durch einen Stich, durch ein relativ kleines Werkzeug, zum Beispiel ein Schraubenzieher, verstorben ist, und wenn du die dann ins Wasser legst, dann sieht die eigentlich jetzt nicht sehr stark verändert aus. Natürlich kannst du Algen haben, je nachdem, in was für ein Gewässer das ist, die sich da drin verfangen, Pflanzenteile, die sich verfangen. Manchmal sieht es auch merkwürdig aus, wenn die Haare natürlich dann komisch aussehen bei so einer Wasserleiche, weil die sich dann im Wasser so ein bisschen verteilen, was du jetzt in der Badewanne oder beim Duschen natürlich auch nicht, im Alltag auch nicht unbedingt so siehst. Oder wenn du eine Badekappe anhast oder im Meer baden gehst und dir einen Haarring in die Haare tust. Also solche Dinge können natürlich komisch aussehen oder die Körperhaltung kann merkwürdig aussehen, aber körperlich gesehen ist die Leiche nach 3 Stunden in einem durchschnittlich warmen bis kalten Gewässer eigentlich noch in einem guten Zustand.
Tanja wird jetzt zur Obduktion gebracht und Misty hat gerade ihre Operation überstanden, kämpft aber weiterhin um ihr Leben. Die Polizei braucht aber ihre Aussage. Unter größter Anstrengung berichtet sie jetzt, wie ein fremder Mann sie und Tanja nahe der Schule überfallen hat. Der hat sie wohl in ein Dickicht am Wegrand gezwungen und dann dort unvermittelt mit einem silbernen Baseballschläger auf sie eingeprügelt. Damit steht jetzt der Tatort fest und wird auch sofort auf Spuren untersucht, aber außer einem Ohrring, den Misty dort verloren hat, findet man gar nichts. Die Polizei setzt jetzt auf Hilfe aus der Bevölkerung. Da wird jetzt eine Pressemitteilung rausgegeben und eine Hinweishotline eingerichtet. Auf dieser Hinweishotline geht noch am selben Nachmittag der Anruf eines Mannes ein. Er behauptet, ich bin der Täter und identifiziert sich über ein Detail, das die Polizei nicht an die Öffentlichkeit rausgegeben hat. Der Mann sagt nämlich, und das finde ich jetzt, also oh, da rollt es mir alles hoch, ihr rechter Nippel hat so gut geschmeckt. Also hier baut sich jemand eine Bühne, habe ich so das Gefühl. Dann legt der Mann auf. Der Anruf kann zwar zurückverfolgt werden zu einer Telefonzelle, aber natürlich ist der Kerl längst weg. Die Ermittler hoffen jetzt, dass sie da irgendwie Fingerabdrücke sichern können, funktioniert aber nicht. Er ruft 20 Minuten später, nach diesem ersten Anruf, ruft er wieder bei der Hinweishotline an und macht sich darüber lustig, dass die Polizisten wirklich gedacht haben, hey, vielleicht hinterlasse ich euch da freundlicherweise meine Fingerabdrücke. Nein, tue ich natürlich nicht. Er sagt auch, habt ihr Schwierigkeiten, den Killer zu finden? Ich gebe euch die Chance, es nochmal zu versuchen. Ich werde ein bisschen herumfahren und mir jemand neuen suchen. Ja, und da sind wir jetzt schon wieder so in der Kategorie Leute, die wirklich Spaß an ihrem Tun haben und die, das finde ich auch ganz irre, also ich meine, wenn man mordet, in vielen Fällen möchte man das ja vertuschen, aber dieser Typ sucht sich die Bühne.
Ja, das ist der große Unterschied zwischen den Antisozialen und Menschen, die antisozial plus narzisstisch sind. Das sind dann zum Beispiel psychopathische Menschen. Also die echte Psychopathie, nicht das, was Leute so im Alltag als Begriff benutzen. Und die haben tatsächlich ein sehr großes Bedürfnis, die von dir genannte Bühne nicht nur zu bauen, sondern auch zu bespielen. Und die leben von der Aufmerksamkeit. Also der antisoziale Anteil ist die Tat und der narzisstische Anteil ist dann eben dieses, das zur Schau zu stellen. Und wenn sich das vermischt und derjenige auch merkt, dass er einen gewissen Erfolg damit hat, nämlich, und sei es auch nur für 20 Minuten, den von ihm als interessant eingeschätzten Kräften der Verfolgung entkommt, dann ist das für den sehr, sehr interessant. Es wäre zum Beispiel überhaupt nicht für ihn interessant, wenn das jetzt durch irgendeine blöde Zufallsbeobachtung rauskommt. Dann wäre das eher so wie, ja, okay, ne, da ist das Spiel jetzt blöd gelaufen, das ist nicht so wichtig. Aber hier merkt man, dass der Täter das selber unter seine Regeln zwingen will und auch die Kräfte, die er für wichtig hält, also in dem Fall jetzt die polizeilichen Kräfte, eben anstachelt, weil es sonst für ihn kein interessantes Spiel mehr ist. Ne?
Pass mal auf, wird noch besser. Man lässt jetzt unter Mistys Angaben ein Phantombild erstellen, aber die Veröffentlichung bringt auch keine neuen Hinweise. Also das Bild zeigt einfach nur einen Typen mittleren Alters. Er hat schmale Wangen und dunkle, nackenlange Haare. Die wären am Ansatz schon so ein bisschen lichter und er hat einen Oberlippenbart. Und das sieht überhaupt nicht speziell aus, dieses Bild. Also das könnte tatsächlich jeder sein, aber es kann halt niemandem zugeordnet werden.
Ich finde das aber schon ziemlich speziell. Also wenn du an das Ausschlussverfahren denkst, sehr viele Leute sehen nicht so aus. Ne?
Wir sind aber 1995, ich weiß nicht, vielleicht war das da mit den nackenlangen Haaren, vielleicht war das gerade Trend in Abbotsford.
Ja, schon, aber dass sie schwarz sind, graue Ansätze haben, dass ein Oberlippenbart hat. Ich glaube, es ist eher, ich habe ja früher in New York gearbeitet, ich habe selber sehr, sehr schlechte Phantombilder einfach gesehen, weil man noch nicht so genau wusste, wie man mit den zu befragenden Personen halt sprechen muss, um ein sinnvolles Phantombild rauszukriegen. Also ich bis jetzt hört sich das nicht so schlecht an.
Sie haben auf jeden Fall keinen Erfolg damit, ne? Und sie haben halt auch immer noch so ein bisschen, ja, also Misty geht's jetzt halt auch nicht so wahnsinnig gut. Die hat eine schwere Kopfverletzung. Da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Sache, wie sehr können wir auf sie bauen, ne? Zeitgleich kommen die Ergebnisse von Tanjas Obduktion. Sie erlitt durch die Schläge mit dem Baseballschläger einen Schädelbruch. Aber daran ist sie nicht gestorben, sondern sie ist ertrunken. Marc, für Dummies wie mich, die im nächsten Roman schreiben müssen, wie der Rechtsmediziner herausbekommt, dass ein Opfer ertrunken ist, wie stelle ich das denn fest?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also eine ist, dass wenn du keinen Sauerstoff mehr im Kopf hast, weil zum Beispiel dein Hals umschnürt ist von, sagen wir mal, einer Wäscheleine, einem Seil oder irgend so aus einem Tuch, dann kommt ja durch das Blut kein, also das Blut wird dann abgeschnürt, an den Seiten deines Halses sind die Adern und dann kommt kein Sauerstoff mehr in den Kopf. Und dann sagt das Gehirn, kein Sauerstoff mehr da, wir müssen irgendwas machen, okay, tief einatmen, weil das, der Körper weiß ja nicht, dass du eine Wäscheleine um den Hals hast. Und dasselbe passiert im Wasser. Der Körper meldet, okay, hier ist kein Sauerstoff mehr im Gehirn, wir müssen jetzt irgendwas machen, also tief einatmen. Das heißt, dann atmet der Körper tief ein und Wasser kommt in die Lunge. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, weil wenn du tot bist und ins Wasser geworfen wirst, atmet dein Körper natürlich nicht mehr ein, weil dann hast du keine Muskelspannung mehr, keine Gehirnfunktion, atmest du auch nichts ein. Eine zweite Möglichkeit ist, wenn die Leiche jetzt schon was älter ist, dann und du nicht mehr genau wissen kannst, ob das Wasser jetzt durch die Zersetzung des Körpers da in dem ehemaligen Lungenbereich ist oder durch Einatmen da reingekommen ist, kannst du auch gucken, ob Bestandteile des Wassers, zum Beispiel Kieselalgen, jetzt im Lungenbereich vorliegen, weil die würden, wenn du tot reingeworfen wärst, auch nicht in deine Lunge reinwandern sozusagen, sondern die können auch nur durch vorheriges, wie soll man sagen, Einatmen des Wassers mit in die Lunge ja geschluckt oder gedrungen sein. Also das wären so zwei Möglichkeiten, wie man das untersuchen kann.
Sie haben auch festgestellt bei Tanja, also der Täter hat definitiv sein Sperma hinterlassen, was ja schon mal geil ist. Jetzt habe ich eine Spur. Und was wir wieder haben, ich habe es vorhin schon gesagt, er hat das Opfer in die Brust gebissen. Das heißt, wir haben wieder Zahnabdrücke. Das Problem ist jetzt, uns fehlen die Vergleichsmöglichkeiten. Ja, also die checken natürlich ab, ob die DNA des Täters in irgendeiner Datenbank zu finden ist, ist aber nicht so. Und das Zahnmodell, was jetzt angefertigt wird, ist natürlich auch nutzlos, solange man das mit nichts vergleichen kann. 12 Tage nach der Attacke auf Tanja und Misty meldet sich der Täter erneut bei der Polizei, nur um sie wissen zu lassen, dass er gerade aus einer Telefonzelle in der Nähe des Krankenhauses anruft, wo Misty gerade ist. Sofort werden natürlich wieder Einsatzkräfte rausgeschickt, aber wieder entkommt der Mann. Es gibt inzwischen über 9000 Tipps auf der Hinweis-Hotline. Der Grund dafür ist, die Polizei hat Auszüge der Anrufe und damit die Stimme des Täters veröffentlicht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ne, da ist jetzt so eine Stimme und es ist sehr, sehr schwer zu filtern. Jeder denkt jetzt irgendwie, das ist mein Nachbar oder das ist der Mathelehrer meiner Tochter. Also so richtig funktioniert das auch nicht. Kennst du dich so ein bisschen aus mit Stimmenanalyse?
Ich wollte noch schnell was zu den Zahnabdrücken sagen. Die sind sowieso sehr schwer auszuwerten. Also nach heutigem Standard werden die eigentlich auch sehr ungern bis überhaupt nicht mehr angewendet, weil die Merkmale zwar häufig ganz gut sind, aber du hast, wie du das auch jetzt gerade eben so angedeutet hast, man hat halt auch keine gute Vergleichsdatenbank zu allen anderen Zahnabdrücken. Also das ist ein bisschen gefährlich. Also ich habe da viele Gespräche mitbekommen auf den internationalen Kongressen, auch dieses Jahr in Seattle bei der großen Jahrestagung. Also die wendet man nicht mehr so gerne an. Die Stimmauswertung ist eigentlich eine sehr schöne Technik. Die wird von Menschen durchgeführt, die sich mit den Einzelheiten der Schwankungen der Stimme vor allen Dingen auskennen. Also da geht es gar nicht um das, was du jetzt gerade schon erwähnt hast. Ja, hört sich so ein bisschen so an wie der und der. Oder falls er die Stimme verstellt, ist es auch der und der. Sondern die achten wirklich auf nicht bewusst hörbare Einzelheiten der Tonhöhenverschiebung beispielsweise und dergleichen oder auch wie einzelne Laute ausgesprochen werden. Dann gibt es auch noch eine Technik, die sehr erfolgreich früher war in Deutschland. Da konnte man das einzelnen Orten oder Dörfern zuordnen, weil es da einzelne Lautvertauschungen natürlich gibt, also Dialekte, Akzente, die konnte man bis aufs Dorf hinaus oder hinein untersuchen. Heute geht es natürlich kaum noch, weil die Dialekte verschwinden und weil die Leute hin und her reisen und woanders wohnen und so. Aber da gibt es sehr viele Techniken, die da angewendet werden. Das macht am ehesten in Deutschland das Bundeskriminalamt.
Es ist jetzt Mitte Februar 1996. 4 Monate sind seit dem Überfall vergangen. Eine Mutter sitzt mit ihrem Sohn zu Hause gemeinsam auf der Couch, die gucken einen Film. Plötzlich klirrt es und scheppert, dass es kracht. Jemand hat nämlich das Wohnzimmerfenster eingeworfen mit einem kleinen, aber offenbar schweren Päckchen. Das ist so ein brauner Umschlag, der ist mit Klebeband auch umwickelt und da steht drauf, vom Abby-Killer wählen Sie die 911. Die Polizei holt das Päckchen ab. Es enthält einen Schraubenschlüssel und einen mit der Schreibmaschine getippten Brief. Darin steht: Hallo, ich bin's. Ja, die Herren, Tanjas Nippel hat wirklich sehr gut geschmeckt. Weiter behauptet der Schreiber, vor Tanja und Misty schon 3 weitere Frauen überfallen und getötet zu haben und hat zum Beleg diverse Zeitungsausschnitte beigefügt. Darin geht es um Linda Tetray, eine 18-jährige Prostituierte aus Vancouver, die 24-jährige Rechtsanwaltsfachangestellte Colleen Shook aus Burnaby und die 21-jährige Rezeptionistin Kim Stolberg aus Richmond. Das sind alles ungeklärte Mordfälle aus den 1980er Jahren und alle Tatorte sind nicht weiter als eine Stunde von Abbotsford entfernt. Am Schluss schreibt der Abby-Killer: Ich werde wieder zuschlagen. Und unterschreibt eben mit Abby Killer. Das heißt, er hat sich jetzt auch schon seinen eigenen Namen gegeben. Und also mein Eindruck war so, ich habe sofort an Zodiac gedacht oder BTK, Son of Sam. Also alle, die irgendwann so Bock gehabt haben, sich an die Polizei zu wenden, mit den Medien zu spielen. Und ich denke mir immer so, hey, also was genau liegt da vor? Weil das ist ja so ein krasser Ritt auf der Rasierklinge. Ne? Wir haben es vorhin schon mal gehabt, dass viele Morde einfach vertuscht werden sollen und dass andere sich dafür eine Bühne nehmen. Aber ich finde das wirklich so unglaublich. Merken die nicht, wenn das Eis dünn wird? Oder denken die wirklich, die spielen so lange, wie sie entscheiden, dass gespielt wird?
Ja, könnte man so sagen. Also der antisoziale Anteil des Psychopathen oder der Psychopathin will ja einfach diese Leere füllen durch Action, durch Abenteuer. Da kann die Rasierklinge ja gar nicht scharf und dünn genug sein, weil sie ja nur dann den Erfolg der Flucht oder des Tricks oder des Austricksens spüren, wenn das auch wirklich ist. Also wenn das jetzt ein Brettspiel wäre, wäre das für die vollkommen uninteressant. Das muss also echt sein. Und der narzisstische Anteil sorgt halt dafür, dass das Ganze noch ausgeschlachtet wird. Ich würde mal sagen, sie glauben durchaus, dass sie ihre eigenen Spielregeln hier anwenden können. Es stört sie aber auch nicht besonders stark, wenn es nicht mehr funktioniert, solange sie ein spannendes Spiel dadurch spielen können und viel Aufmerksamkeit kriegen. Also die nehmen durchaus in Kauf, dass sie da ihre Komfortzone, wenn du so willst, verlassen. Und das sind halt die endgültigen Abenteuersuchenden. Also mehr geht halt gar nicht. Und dann kommt noch diese Prise des Darstellens dazu. Das müsste ja gar nicht sein. Also wenn du nur antisozial bist, dann kommt es dir gar nicht so drauf an, dass das groß veröffentlicht wird oder viele Leute schreckt und schockiert. Da bist du dir mit deiner kleinen Manipulation oder größeren Manipulation reicht. Das reicht dir dann. Aber wenn du halt antisozial plus Narzissmus hast, dann hast du solche Leute wie die du da gerade schilderst. Es kann für die vielleicht auch mal ganz reizvoll sein, Regelbrüche durch andere zu erleben. Das stachelt die dann an. Also natürlich würden die am liebsten die Regeln brechen. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, sie selber den Ring in den Ring geworfen haben, wenn du so willst, dann ist denn schon klar, dass jetzt irgendwas passiert, was auch andere steuern und dass sie nicht mehr die vollständige Kontrolle haben. Das macht's aber dann vielleicht nur noch reizvoller.
Also der ist wirklich auf Reiz. Also wir reden gleich nochmal über dieses Päckchen und wie man das analysiert. Aber kleine Randanekdote, der Typ, ernsthaft, hat zum Beispiel auch Tanjas Grabstein ausgegraben, hat ihn über den Parkplatz von einem Radiosender geschleppt und auf das Produktionsfahrzeug dieses Radiosenders gelegt, am helllichten Tag. Und hat dann angerufen beim Radiosender, ach übrigens, hab was für euch. Ne? Also der scheint überhaupt keine Grenzen zu kennen. Also der scheint sich unbesiegbar zu fühlen.
Geht so. Die passen schon auf. Also du hast ja den BTK genannt. Der hat ja aufgehört eigentlich. Der ist ja nur durch seine eigene Eitelkeit hinterher aufgeflogen, obwohl er da gar nicht niemanden mehr getötet hat. Und wäre auch unerkannt geblieben auf jeden Fall. Insofern, die können schon aufhören. Die kennen schon Grenzen. Und zwar meistens dann, wenn genügend Schrecken sich bereits über Medien verbreitet hat und sie sich sagen, okay, jetzt habe ich die Wahl. Entweder ich inszeniere mich jetzt selber vor Gericht, in der Presse, in Büchern und Filmen, oder ich mache weiter. Und wenn sie dann sagen, okay, der Nutzen ist größer für mich, wenn ich weitermache und mich nicht offenbare, dann ist das für die eine Grenze und dann passen sie auch auf, dass sie eben nicht geschnappt werden.
Das finde ich irre. Ich dachte immer, sowas ist wie eine Sucht, weißt du? Dass wenn du da mal so Gefallen gefunden hast oder eben auch diese Aufmerksamkeit gewöhnt bist, dass du das dann immer wieder brauchst.
Ja, aber ist es ja auch. Aber die Sucht wird ja auch befriedigt dadurch, dass sie dann weiter morden können und sozusagen noch mehr Schrecken verbreiten können. Das ist einfach, du kannst dir das wie so eine Waage vorstellen, so eine alte Waage, wo du Gewichte auf die beiden Seiten legen kannst und eine Waagschale senkt sich dann runter oder nicht. Die sagen sich halt, okay, was gibt mehr Schrecken? Bücher, Filme, Gerichtsverhandlungen, die Angehörigen verspotten oder weitermachen und noch viel mehr Leute töten. Und das hängt dann von der Situation ab, welche Waagschale sich da gerade runterneigt. Die werden immer also aus sich heraus mehr Spaß daran haben, weiter zu töten. Aber wenn es nicht mehr geht, also wenn sie jetzt merken, ich habe keine andere Chance mehr, dann werden sie sich halt genauso gut für den anderen Weg entscheiden.
Wir haben jetzt dieses Päckchen, das der Abby-Killer in dieses Wohnzimmer geschmissen hat. Und wir haben das Glück, dass am Klebeband, womit dieses Päckchen verschnürt ist, tatsächlich der Abdruck eines Zeigefingers entdeckt werden kann. Das heißt, also nochmal zusammenfassend, wir haben jetzt die DNA, wir haben diesen Gebissabdruck, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht so ganz eindeutig, und wir haben einen Zeigefingerabdruck. Aber auch dieser Fingerabdruck ist in keiner Datenbank zu finden. Die Polizei setzt jetzt komplett auf die Stimme des Abby-Killers. Jeder soll die hören. Die lassen die in Dauerschleife im Radio abspielen, im Fernsehen, und die sagen auch noch, es gibt eine Belohnung von $10,000, wenn irgendjemand diese Stimme identifiziert. Glaube ich, ist auch so ein schmaler Grat, ne? Weil wir dann eben wieder die ganzen Kollegen haben, die sagen, das ist doch mein Nachbar, den ich eigentlich eh nicht leiden kann. Aber tatsächlich gibt es jemanden, der ernstzunehmend diese Stimme erkennt. Das ist eine Frau, die heißt Audrey T. Sie lebt in Abbotsford und ist die Frau eines pensionierten Polizisten. Wir haben inzwischen Mai, das heißt, seit dem Überfall an Tanja und Missy sind 7 Monate vergangen. Und an diesem Donnerstagvormittag ruft Audrey diese Stimmenhotline an, weil das ist gerade im Trend, das macht gerade jeder, ne? Jeder muss diese Stimme hören und sie machen es auch alle ganz fleißig und stellt fest, dass sie diese Stimme kennt. Aber sie denkt gleichzeitig, nee, das kann nicht sein. Jemand wie der Mensch, zu dem ich glaube, dass diese Stimme gehört, kann kein Monster sein, weil dieser Mensch ist verheiratet, ist ein ganz liebevoller, hingebungsvoller Vater, hat früher auch mal die Pfadfindergruppe geleitet. Also zu dem passt das nicht. Sie beginnt aber trotzdem so ein bisschen zu zweifeln und dann fällt ihr ein, ja, Tanja wurde ja in diesem Fluss gefunden und das ist ja auch der Fluss, wo dieser Mensch gerne und oft zum Angeln ist. Dann fällt ihr auch noch ein, dass dieser Mensch, obwohl er Tanja nicht kannte, bei ihrer Beerdigung war. Jedenfalls ruft Audrey ihre komplette Familie jetzt zusammen, bis auf einen, und lässt diesen Telefonhörer hin und her gehen. Die anderen sollen jetzt die Stimme auch hören und sollen ihr im besten Fall sagen, dass sie sich irrt. Aber alle anderen müssen ihr zustimmen. Die Stimme klingt nach Terry und Terry ist Audreys Sohn. Audrey vermutet jetzt gerade, dass ihr geliebter Sohn möglicherweise der gefürchtete Abby-Killer ist. Also ich stelle mir das ganz, ganz grausam vor, wenn du wirklich denkst, das, was ich aus meinen Lenden geschossen habe, könnte solche Taten begehen. Kannst du dir das vorstellen, wie das sein muss, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da ist jetzt jemand, der steht mir halt extrem nah, dem traue ich das halt irgendwie nie zu. Das ist halt auch noch mein Sohn, mein Eigenfleisch und Blut. Also der Mensch, den ich ja auch erzogen habe, ne? Ich glaube, das ist für Eltern auch noch immer ganz schwierig, ne? Habe ich in dem Moment was falsch gemacht? Gleichzeitig, ich traue das ja meinem Sohn vielleicht auch gar nicht zu, weil ich kenne ihn als guten Kerl. Bin aber in dieser Zwickmühle, dass ich diesen Verdacht irgendwie melden muss, wenn es auch nur ist, um meinen Sohn auszuschließen.
Ich glaube, die Grundannahme, die da drunter steckt, nämlich, dass du einschätzen kannst, ob jemand wirklich gut oder böse oder wie auch immer du das nennen willst, ist, die ist nicht so kriminalistisch anwendbar, weil sehr viele Menschen, die jetzt wie in dem Fall psychopathische Züge haben, lernen einfach, manchmal auch sehr gründlich, wie sie sich unauffällig und überangepasst verhalten. Gleichzeitig haben die auch durchaus ein Interesse, nicht nur aus Tarnungsgründen, sondern aus, weil sie halt auch gerne normal wären oder was auch immer sie für in der restlichen Welt für normal halten, so eine Familie zu gründen. Also das ist auch nicht so selten. Das kriegen die zwar oft nicht hin, Manchmal sagen auch die Kinder selber, dass der Papa irgendwie ein bisschen creepy oder seltsam oder merkwürdig in bestimmten Situationen ist. Aber okay, vielleicht sind manche Menschen ja so. Ich bin ja selber nur ein Kind oder ein Jugendlicher. Vielleicht kann ich das noch nicht so einschätzen. Und von der anderen Seite her, also von der elterlichen Seite her, ist das natürlich, wie du schon sagtest, die Frage, hat das mit Erziehung zu tun? Aber hat's halt häufig gar nicht. Das können eben einfach Gehirnveränderungen sein. Die können sich durch Familien ziehen, die können sich aber auch nicht durch Familien ziehen. Sehr, sehr häufig machen sich die Eltern auch was vor, was den Stress angeht, den sie auf ihre Kinder ausgeübt haben. Ich glaube, kaum irgendwelche Eltern würden zugeben, dass sie den Großteil der Kindheit und der Jugend von ihrem Zögling halt doch gestritten haben, gesoffen haben, sich unmöglich verhalten haben, die ganze Zeit selber mega gestresst waren, ohne das gemerkt zu haben, das an die Kinder weitergegeben zu haben. Also deswegen, kriminalistisch gesehen, sind solche Aussagen oder Einschätzungen halt immer so ein bisschen merkwürdig, weil wenn du mal siehst, wie unglaublich gestresst viele Menschen einfach im Alltag sind und wie unglaublich gestresst sie sich ihren Kindern gegenüber verhalten, dann sind solche scheinbaren Dilemmata, wie du die da schilderst, für uns eher so eine Sache, wo du sagst, ja, also man würde gerne sagen, sind sie sich wirklich sicher, dass das so war, wie sie jetzt die Kindheit und Jugend schildern? Also man müsste dann eigentlich sagen, haben Sie da Filmaufnahmen von? Gibt es dazu belegbare Tatsachen und Messungen? Das macht natürlich kein Mensch, aber im Grunde genommen ist das für uns ohne jede Bedeutung.
Auf jeden Fall haben wir es bei Terry wieder mit so einem typischen Mörder zu tun, der nach außen hin ganz anders lebt. Ne? Der ist jetzt 31 Jahre alt, ist ein braver Angestellter bei einer Druckerei, ist verheiratet mit Val. Val ist 8 Jahre älter als er. Er hat 2 kleine Söhne mit Val im Alter von 4 und 5 Jahren. Keinerlei Vorstrafen, also tatsächlich ein ganz normaler Kerl. Lustigerweise sieht er dem Phantombild, wo du ja vorhin noch meintest, das ist ja eigentlich doch ein bisschen speziell, sieht er halt gar nicht ähnlich. Er hat eigentlich rotblondes Haar, hat einen Vollbart und natürlich ein sehr freundliches Lächeln. Die Ermittler besuchen Terry jetzt zu Hause und behaupten, dass jetzt Standard ist, im Fall des Abby-Killers sich von jedem die Fingerabdrücke und eine DNA-Probe geben zu lassen. Ist natürlich ein Vorwand, aber was sollen sie sonst machen? Die wollen halt nicht, dass er irgendwie jetzt abhaut oder so, ne? Terry weigert sich und das ist natürlich sehr verdächtig, aber auch sein gutes Recht. Also müssen die Ermittler unverrichteter Dinge wieder abziehen. Als Terrys Frau Val von der Arbeit nach Hause kommt, merkt sie schnell, dass Terry nervös ist. Und er erzählt ihr auch, die Polizei war da, die wollen jetzt seine Fingerabdrücke, das ist total lächerlich. Und Val versteht gar nicht, warum er sich dem verweigert, weil er weiß doch, das ist total wichtig, Abby-Killer, das ist ein großes Thema, die armen Mädchen. Außerdem war sein eigener Vater ja Polizist, er weiß doch, wie wichtig solche Sachen eben sind. Aber Terry möchte nicht. Und Val hat es auch nicht so einfach mit ihm, der hat sich nämlich sehr verändert. Der war vor 7 Jahren, als sie sich kennengelernt haben, ja, war er die große Liebe, war der aufmerksamste Freund. Ja, nach 3 Wochen hat er ihr schon einen Heiratsantrag gemacht. Aber kaum waren sie verheiratet, kaum kam das Haus, die Hypothek, die Kinder, der Alltag, hat sich Terry zu einem regelrechten Kontrollfreak entwickelt. Also er stoppt inzwischen sogar die Zeit, die Val braucht, wenn sie mit ihrer Schwester telefoniert. Wenn ihm irgendwas nicht passt, dann schlägt er mit der Faust gegen die Wand oder wirft Möbel durch den Raum. Aber Val findet immer wieder Entschuldigungen für Terry. Also sie hat schon ein paar Mal über Scheidung nachgedacht, aber hat dann auch ein bisschen Sorge, was mit ihren Kindern passiert. Und ist jetzt gerade so auf dem Trip, dass sie eher so das Gegenprogramm fährt und Terry einfach möglichst viel Freiraum lässt und ermutigt ihn auch zu seinen Angelausflügen und fragt danach auch nicht nach, ob er wirklich angeln war. Jedenfalls, Terry ist jetzt gar nicht begeistert, dass seine Frau ihn anscheinend überhaupt nicht versteht, was er jetzt so schlimm daran findet, mit der Polizei zu kooperieren und ruft seinen Chef an. Das stell dir mal vor, Val will, dass ich zur Polizei gehe. Was für eine Frechheit. Der Chef sagt, ja, aber was ist denn dein Problem? Mach's doch einfach. Tatsächlich kommt Terry am nächsten Tag in Begleitung eines Anwalts auf die Polizeistation und hat aber eine Bedingung. Er sagt, okay, ihr dürft meine Fingerabdrücke haben, aber nach der Überprüfung lasst er die Bitte sofort wieder löschen. Was er weiterhin verweigert, ist seine DNA. Und die Ermittler vermuten jetzt, dass er nicht auf dem Schirm hat, dass er auf seinem Päckchen möglicherweise Fingerabdrücke hinterlassen haben könnte. Dass ihm aber vielleicht doch klingelt, naja, wenn ich Tanja vergewaltigt habe, vielleicht hat der Fluss, das Wasser aus dem Fluss eben doch nicht alles weggespült. Jedenfalls werden seine Fingerabdrücke jetzt direkt vor Ort abgeprüft und stimmt zweifelsohne mit dem Abdruck überein, den der Abby-Killer am Klebeband des Päckchens hinterlassen hat. Terry wird augenblicklich verhaftet und der Überprüfung seiner DNA und auch seiner Gebissmerkmale, das machen die jetzt auch noch, kann er sich jetzt eben nicht mehr entziehen. Und auch all das kann ihm eindeutig zugeordnet werden. Im Herbst 1997, knapp 2 Jahre nach dem Überfall, muss sich Terry vor Gericht wegen des Mordes an Tanja und des versuchten Mordes an Misty verantworten. Er plädiert auf nicht schuldig und will sich höchstens auf Vergewaltigung und Totschlag einlassen. Er behauptet nämlich, dass an dem Abend, als er an der Schule vorbeigekommen sei, habe er Tanja und Misty dort bereits zusammengeschlagen und bewusstlos vorgefunden. Und dann hat ihn einfach so ein Drang überfallen, er konnte nicht anders als Tanja zu vergewaltigen. Und dabei müsse sie irgendwann aufgehört haben zu atmen. Er sei dann in Panik geraten, habe Misty zum Krankenhaus gefahren und Tanja zum Fluss. Dass sie tatsächlich noch am Leben gewesen sei, habe er erst später aus der Presse erfahren. Seine Verteidigung erklärt jetzt, er leidet unter einer Zwangsstörung und ADHS und deswegen wäre seine Impulskontrolle ja irgendwie gestört und er neige deshalb auch zu sexuellen und gewalttätigen Ausbrüchen, glaubt ihm aber natürlich kein Mensch. Zumal, und das haben wir ja auch festgestellt, also wenn es tatsächlich so wäre, dass er irgendeiner Impulskontrolle, vielleicht ist er sogar gestört darin, aber das passt ja nicht wirklich dazu, dass er sich ja auch mit der Polizei in Kontakt gesetzt hat und diese große Bühne gesucht hat, oder?
Ja, es könnte auch sein, dass er gerade aus Gründen der eigenen Aufmerksamkeitserzeugung sich da an die Polizei wendet. Also ich finde, das ist ohne Bedeutung, ob er jetzt ADHS hat oder nicht. So würde ich es eher sagen. Also es widerspricht der Sache nicht, aber es ist so irrelevant. Also genauso gut könnte er blonde Haare, braune Haare, schwarze Haare oder sonst was haben, rote Haare. Also das ist eine sehr, sagen wir mal, flache, ein sehr flacher Versuch, das Ganze vielleicht in so eine Richtung, merkwürdiges Sexualdelikt zu drängen, was wahrscheinlich mit der Rechtsprechung in den USA zu tun hat. Also vermutlich haben die Anwälte, Anwältinnen entweder versucht, den da möglichst weit weg von einer möglichen Todesstrafe zu ziehen, falls in dem Bundesstaat Todesstrafe gibt, oder halt von der Höchststrafe, also zigmal lebenslang oder sowas. Oder sie sind einfach total unerfahren mit solchen Fällen und versuchen einfach mal ein paar Nebelgranaten zu werfen, ne? Aber das ist im Grunde genommen ist das schon ein ganz schlechter Einstieg.
Absolut, also das sagt auch der Richter, sagt auch der Staatsanwalt. Es gibt so viele Menschen, die zum Beispiel ADHS haben, ne? Die laufen nicht alle durch die Gegend und bringen Frauen um. Ne?
Wobei das ist nicht unbedingt nicht so ein besonders gutes Argument, weil es gibt auch unheimlich viele Leute, die eine antisoziale Störung haben und auch keine Leute umbringen. Also da trotzdem sitzen im Knast 90% antisozial Gestörte. Also ich würde so diese ganzen, sagen wir mal, Küchenweisheiten, die würde ich da lieber mal draußen vorlassen, sondern ich würde tatsächlich eher sagen, der ist hier, entweder hat er selbst versucht oder hat geglaubt, er könnte den Staat nochmal hier über den Tisch ziehen und austricksen oder die Gerechtigkeit oder die höheren Mächte oder das Anwaltsteam hat einfach keine Ahnung gehabt. Aber mehr steckt da jetzt gar nicht hinter. Das ist jetzt...
Ich wollte gerade sagen, hier Küchenweisheiten. Ich hoffe, du meinst nicht mich, das hat der Staatsanwalt gesagt.
Nee, ich meine den Staatsanwalt. Weil natürlich, weißt du, es gibt in den USA auch sehr häufig zum Beispiel religiöse Ansprachen, ne, die in den USA dann auch in Teilen der USA gültig sind. Also, dass man sagt, ja, das weiß doch jeder, dass sich ein gottgefälliger Mensch nicht so verhält, während halt im Rest der Welt, wenn du so eine Ansprache vor Gericht machen würdest, würdest du sagen, was ist denn mit dem Staatsanwalt jetzt los? Ist er verrückt geworden oder was? So meine ich das. Also das hat jetzt nichts mit den fachlichen, sachlichen Dingen zu tun. Nee, mit dir hat das nichts zu tun.
Bin ich aber sehr froh.
Nein, um Gottes Willen.
Die Strafe lautet lebenslang mit der ersten Chance auf einen Bewährungsantrag nach 25 Jahren. Terry stirbt allerdings im August 2021 mit 56 Jahren an einem Krebsleiden im Gefängnis. Die Morde an Linda Tertray, Colleen Schuck und Kim Stolberg, zu denen er sich in seinem Brief bekannt hatte, konnten ihm niemals nachgewiesen werden. Es gibt keine Anhaltspunkte und die Polizei hält es für sehr viel wahrscheinlicher, dass er sich damit nur brüsten wollte, um seinen Ruf als Abby-Killer zu verfestigen.
Wäre ich auch vorsichtig, ne? Also, es gibt halt leider in den USA hatten die früher das Problem, durch die mangelnden Meldegesetze und dann aber auch durch die mangelnde Ausbildung vor Ort, was die Spurenkunde angeht, die Spuren rechtzeitig einzusammeln. Also, müsste man spurenkundlich mal prüfen, ob er das nicht vielleicht dann doch gewesen ist. Sofern noch irgendwelche, zum Beispiel Klebefolien oder sowas vorhanden sind, an denen dann vielleicht doch Hautschuppen kleben würden. Also in den letzten 5 Jahren hat sich da unglaublich viel getan, was die allerkleinsten Erbsubstanzspuren angeht. Und auch hier würde ich wieder sagen, mit gesundem Menschenverstand oder der schon genannten Küchenweisheit kommst du da echt nicht weiter. Entweder du hast es durch Spuren sicher ausgeschlossen oder nicht, weil keine Anhaltspunkte heißt überhaupt nichts. Keine Anhaltspunkte heißt nur, du hast keine Anhaltspunkte. Das heißt, kurz gesagt, ich weiß es nicht. Ne, das ist weder ein Ausschluss noch ein Einschluss.
Mark, unsere Bene-Facts. Wenn du jetzt sagen müsstest, wenn ich es mir bauen könnte, irgendeine Spur, wenn ich die habe, dann knacke ich euch den Fall. Also hier in dem Fall hatten wir jetzt DNA, Fingerabdrücke, wir hatten auch die Stimme. Welche Spur wäre das? Also welche, wo sagst du, beste Spur und welche sagst du, die bringt mir eigentlich irgendwie gar nichts?
Also jede Spur bringt was, das ist das Coole an Spuren. Warum es auch so viel Spaß macht, so mit kindlicher Neugier alle Spuren anzugucken. Auch herumliegende Pflanzenteile, leere Schneckengehäuse hatten wir auch schon mal in der Tasche einer Leiche, wo überhaupt weit und breit weder Wasser noch Schnecken noch sonst was waren. Und das Gesamtbild ist dann kriminalistisch interessant, weil es dir erlaubt, ein räumlich-zeitliches Gewebe über den Fall drüber zu stülpen. Aber eine besonders spannende Spur aus den letzten Jahren sind tatsächlich einzelne Hautschuppen. Die können nämlich wirklich auch bei einer alten Leiche, also die schon ein bisschen verfault ist, in den Textilien noch hängen, bei einer Wasserleiche irgendwo in den Haaren oder wenn die bekleidet ist in diesen, zum Beispiel bei einem Gummizug, in diesen Falten, die entstehen, da drin hängen bleiben und das Wasser ist dann auch kein Problem. Und die kannst du einzeln absammeln mit einer Pinzette unter dem Mikroskop, einzeln in so ein Reaktionsgefäß tun, das ist so vielleicht heutzutage ein Viertel so groß wie die Kuppe vom kleinen Finger. Und da kannst du dann einen genetischen Fingerabdruck draus machen. Das ist nicht die beste Spur, aber das ist eine aus dem Bereich der genetischen Fingerabdrücke kommende, besonders aussagekräftige, schöne Spur. Weil wenn du jetzt eine Leiche aus dem Wasser ziehst oder einen sehr alten Fall hast, wo du noch in irgendeinem Briefumschlag, in so einem großen braunen Briefumschlag vielleicht die Unterhose aufbewahrt hast, 30 Jahre lang oder so, und da dann eben diese Hautzelle runterziehst von einer Person, die sowieso schon räumlich-zeitlich in Betracht kommt oder es zugegeben hat, aber keiner weiß, ob das stimmt oder nicht, und die gleichzeitig überhaupt keine andere Erklärung dafür geben kann, wie jetzt genau diese Hautschuppe an diese Unterhose meinetwegen kommt, dann ist das schon sehr, sehr, sehr spannend. Und wirklich, das ist so eine Art zauberhafte Besonderheit, die in Spurenfällen auftreten kann, weil sie so schwer wegzuerklären ist. Also bei Blutspuren sagen die Täter oder Täterinnen halt manchmal, ja, da hatte ich vielleicht mal Nasenbluten gehabt vor einem Jahr und dann ist das nicht richtig weggewischt worden. Oder hier an dieser Säule, da ist meine Erbsubstanz, da habe ich meiner Nachbarin geholfen beim Renovieren der Wohnung oder so. Weißt du, und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber bei dieser Hautschuppe an der Wasserleiche, wo die Person angeblich noch nie gewesen sein will, da sehe ich dann schon ziemliche Aussagewidersprüche und Erklärungsschwierigkeiten.
Und gibt es tatsächlich irgendwie sowas, wo du sagst, oh, wenn ich nur das habe?
Nee, überhaupt nicht. Also jede Spur kann sich hinterher als interessant erweisen. Der Klassiker ist das, was wir hier in dem Podcast auch schon mal erwähnt hatten. Ein Zeuge oder eine Zeugin beobachtet irgendein Auto. Das geht sehr, sehr oft schief, weil die Beobachtung einfach falsch war. Also es war ein ganz anderes Auto, es hatte eine ganz andere Farbe, die einzelnen Bestandteile des Nummernschildes, also Ziffern oder Buchstaben, waren halt doch nicht richtig und vieles mehr. Also das kann auch total schief gehen, aber es kann in Einzelfällen der entscheidende Knoten im räumlich-zeitlichen Netz sein, der sagt, okay, also wenn dieses Auto wirklich an der Stelle war und wir ganz viele andere Daten über die Person haben, Handyüberwachungsdaten, genetische Fingerabdrücke, Hautleistenabdrücke, dann ist das, was unser ganzes Netz an Informationen eindeutig zusammenschnürt. Also die kleinste, unbedeutendste Nebenbeobachtung oder Spur vom Fundort kann immer interessant sein. Es gibt keine schlechte Spur.
Jetzt hatten wir ja das Ding mit der Stimme, ne? Jetzt angenommen, also die Mutter hat jetzt diese Stimme identifiziert, ihres Sohnes, ja? Wenn ich jetzt eben nicht die DNA noch hätte und die Gewissabdrücke und den Fingerabdruck, ist es möglich, dass ich diese Stimme eins zu eins diesem Menschen zuordne? Also gibt es da auch technisch irgendeine Möglichkeit?
Eigentlich geht das schon, dass du eine Stimmspur, die von einer jetzt nicht durch eine sehr komplizierte technische Vorrichtung veränderten Stimme, dass du diese Spur eindeutig jemandem zuordnest. Das würde auch vor Gericht gefragt werden, ne? Also wie sicher sind Sie, dass jetzt die kleinen Tonhöhenveränderungen oder die Dialekt- und Akzentfärbungen oder was halt gemacht wurde in diesem Fall, um die Stimmspur auszuwerten, wie sicher sind Sie, dass keine andere Person das hat? Und das ist jetzt eine schwierige Frage, weil das ist so ähnlich wie bei den Linien auf deiner Haut, bei den Hautleistenabdrücken. Das kannst du nicht beantworten. Also bei den Hautleistenabdrücken kannst du dann nur sagen, okay, wir haben in unserer Datenbank meinetwegen 50.000 Spuren und in allen Datenbanken, auf die wir elektronisch Zugriff haben, sind insgesamt, sagen wir mal, 5 Millionen Spuren. Und aus der Erfahrung der letzten Jahrhunderte, seit, sagen wir mal, 1904 oder auch noch früher, als das angewendet wurde, also nehmen wir jetzt mal 100 Jahre oder 120 Jahre, haben wir noch nie erlebt, dass eine zweite Person die Fingerspur hatte, die eine andere Person hatte. Und dann kann das Gericht damit machen, was es will. In Deutschland würde man sagen, ja, okay, also wenn unter Millionen Spuren über 100 Jahre noch nie eine Verdopplung von Hautleisten vorkam, dann werte ich als Richter oder Richterin das als Beweis dafür, dass die eindeutig ist. Die gehört nur zu einer Person. Und das darf das Gericht auch bei einer Stimmspur machen. Dann sagt das Gericht zum Beispiel, der uns seit Jahren gute Sachverständige hat hier klar und für uns verständlich dargelegt, warum diese Merkmale der Spur eindeutig sind. Wir als Gericht entscheiden, dass es ein Beweis dafür ist, dass sie von dieser Person stammt. Der Sachverständige oder die Sachverständige wird das aber eher nicht sagen, weil du kannst die Frage nicht beantworten. Natürlich kann irgendwo auf der Welt, zu irgendeiner Zeit auf dieser Welt, vielleicht doch auch mal nochmal diese Stimme auftreten. Also das ist eher eine gerichtliche Entscheidung als eine naturwissenschaftliche Entscheidung.
Mag unser Fiction-Check. Also ich als super gute Autorin würde sagen, die Nummer ist gar nicht so unrealistisch. Die Spuren sind ja relativ eindeutig, das ist alles irgendwie auch sehr logisch. Ich würde, glaube ich, einen Konflikt schreiben, was die Mutter angeht, weil ich einfach glaube, so emotional ist das so das größte Thema, dass die Mutter sich wirklich überwindet, ihren Sohn dann auch zu hängen und der Allgemeinheit quasi den Vorzug vor ihrer Mutterliebe zu gehen. Gleichzeitig wäre mir die ganze Nummer zu grausam. Also so mit Mädchen wirklich so schlimm verprügeln und so schlimm herrichten, da wäre ich, glaube ich, raus.
Ja, also erstaunlicherweise funktioniert die Mutterliebe ein bisschen anders. Es kann auch sein, also zumindest in den Fällen, die wir sehen, ne? Also ich meine, ich bin ja keine Mutter. Und zwar ist es so, dass die Mütter auch durchaus damit leben können, wenn der Sohn oder die Tochter Täter oder Täterin ist, weil das irgendwie die Bindung nicht beeinflussen muss oder nicht ändern muss. Also die gehen dann in den Knast und sorgen dann halt im Knast für die Person und haben gleichzeitig vielleicht noch das Empfinden, dass es so vielleicht eine sozial bessere Situation ist. Also zum Beispiel eine typische Mutter oder auch ein Vater, aber nehmen wir jetzt mal die Mutter, könnte durchaus sagen, okay, mein Sohn hat Handlungen durchgeführt, die ihn außerhalb der Gesellschaft stellen und der ist zu gefährlich, wenn er draußen rumläuft. Ich kann ihm aber trotzdem im Knast jedes Mal einen Kuchen backen, seinen Lieblingskuchen, den er gerne hat und dafür sorgen, dass wenn er draußen irgendwas geregelt haben will, dass ich ihn dabei unterstütze. Also das ist gar nicht so widersprüchlich, wie das vielleicht scheint. Ich glaube, in diesem Fall hat die Mutter ihre eigene Hemmschwelle sowieso schon in dem Moment aufgegeben, die den Sohn schützen würde davor, dass er entdeckt wird, dass sie die Familie zusammengetrommelt hat. Also damit hat sie sowieso sich selber das schon unmöglich gemacht, aus der Nummer noch rauszugehen. Es gibt natürlich auch genügend Menschen, also auch Lebenspartner, Lebenspartnerinnen, alles Mögliche, die ihren Partner oder ihre Partnerin tatsächlich nicht verraten. Die würden das dann aber nicht mit anderen Leuten abstimmen.
Boah, da habe ich demnächst einen Fall für dich. Da können wir das nochmal
prüfen. Aus deinem Privatleben?
Nein, natürlich okay. Wieder bei Hausmann und Benecke.
Das war Hausmann und Benecke, ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime, der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benecke ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns zur nächsten Folge.